have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich habe es heute Morgen bereits per WhatsApp-Sprachnachricht in unsere gemeinsame Podcast-Gruppe angekündigt. Ich weiß nicht, ob ich jemals vor einer Podcast-Aufnahme so gespannt war auf die Takes des Mannes, der mir auch heute natürlich wieder virtuell gegenüber sitzt, Julius Schubert. Mahlzeit, mein Freund. Einen wunderschönen guten Mittag.
Mahlzeit, mein Bester. Einen wunderschönen guten Mittag an dich zurück. Das kann ich nur zurückgeben. Ich bin ebenfalls extrem gespannt, was für Takes du hier mitbringst, was deine Meinung ist zu einer der wildesten Off-Seasons, an die ich mich erinnern kann, die es seit geraumer Zeit gegeben hat.
So ist es. Und ich habe mir vorhin noch dein Video zu Kawhi und LeBron angeschaut und da hattest du völlig richtigerweise gesagt, dass der erste Tag der Free Agency oder gerade so diese ersten Stunden nach 0 Uhr deutscher Zeit, ich habe mir dann gedacht, ja, easy, um 3 fängt ein WM-Spiel an, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr, welches das war, dann bleibe ich einfach wach, warte so die ersten News ab, gucke mir dann noch ein bisschen WM an und gehe dann irgendwann ins Bett. Hat sich rausgestellt, diese Stunden bis dahin waren nicht sonderlich ereignisreich, aber dann in den Morgenstunden im Laufe des zweiten Tages ging es ordentlich ab. Wir wissen immer noch nicht, wo LeBron James landen wird. Ich hatte ja in unserer Supporter-Folge zuletzt noch gesagt, ich könnte mir gut vorstellen, dass das dann einfach direkt rauskommt. Im Gegenteil, Es kamen Meldungen, dass er offen ist für jegliche Teams, dass er eventuell sogar zum Minimum unterschreiben würde, womit wir beide absolut nicht rechnen würden. Und ich rechne auch immer noch nicht damit, aber wer weiß, wer weiß. Also eine weiterhin offene, wilde Situation. Aber dann ging's los. Der Kawhi Leonard-Trade wurde bestätigt. Der Jaylen Brown-Trade kam mehr oder weniger aus dem Nichts und die Los Angeles Lakers haben mal kurz mehr oder weniger ihr gesamtes Roster aufgefüllt mit Moves. Ich habe mir dein Video, das eben gedroppt ist, extra noch nicht angeguckt, aber ich kann aus dem Titel schon so ein bisschen rauslesen, was du davon hältst, die zumindest mal Diskussionen hervorrufen dürften unter Lakers-Fans und in der NBA. Und all das gilt es jetzt zu besprechen und ich würde, wie fast schon traditionell, dir überlassen, wo du anfangen möchtest. Brennt es dir so sehr auf der Seele, die Lakers-Sachen jetzt rauszufeuern oder fangen wir mit Kawhi und oder Jaylen Brown an?
Lass uns mit Jaylen Brown anfangen.
Vor mittlerweile 11 Stunden, also in der heutigen Nacht, wurde bekannt, the Boston Celtics agreed to trade Jaylen Brown to the Philadelphia 76ers für Paul George, 2 First-Round-Picks, 2 Second-Round-Picks und dann die Spezifizierung, die First-Round-Picks, ist ein 2028er First, der auch zu einem Swap werden kann, wo dann Boston den besseren der beiden Picks bekommen würde. Ein 31er ungeschützter First und Second-Round-Picks in 2028, 2030. Da sind dann mehrere Teams involviert, das ist aber, glaube ich, jetzt an der Stelle nicht so wahnsinnig entscheidend. Also, die Boston Celtics tauschen Jaylen Brown, Platz 6 im MVP-Voting, Jaylen Brown, All-NBA Second Team, Jaylen Brown, gegen einen 36-jährigen Paul George und 2 First-Round-Picks und 2 Second-Round-Picks. Wow, was war deine erste Reaktion und was sind jetzt deine Gedanken dazu, nachdem wir zumindest mal ein paar Stunden hatten, um uns mit dieser neuen Realität zurechtzufinden?
Ich war absolut schockiert. Ich konnte es nicht fassen. Ich kann es immer noch irgendwo nicht fassen. Meine erste Reaktion war, ich bin so froh, den Job zu haben, den ich habe. Wir haben eine geile Saison hinter uns. Wir haben eine geile Draftphase hinter uns. Und jetzt geht die Free Agency los. Und die NBA hört einfach niemals auf, Geschichten zu schreiben. Es passieren so viele verrückte Dinge. Wenn ich mir überlege, wer jetzt alles getradet wurde in letzter Zeit, Giannis, Kawhi, LaMelo, Ja Morant, dann die LeBron News und jetzt der nächste absolute Blockbuster-Trade und wahrscheinlich der schockierendste von allen. Ich kann es nicht so richtig fassen. Je mehr ich darüber nachdenke, generell jetzt am heutigen Tag, versuche ich mich mehr und mehr reinzureden, in die Vision, die die Boston Celtics anscheinend haben. Weil der erste Gedanke von mir war, wie der erste Gedanke von allen anderen, das kann nicht der Ernst der Celtics sein. Mhm. Was zum Teufel machen sie da? Das ist kein Luca-Level-Trade, aber das ist einer der schockierendsten und auf den ersten Blick unausgeglichensten Trades der jüngeren NBA-Vergangenheit. Gerade wenn man bedenkt, dass Jaylen Brown sich noch in Giannis-Trade-Diskussion befand vor einer Woche. Aber je mehr ich so drüber nachdenke, desto mehr versuche ich schon zu verstehen, wo die Celtics herkommen und desto mehr möchte ich Brad Stevens, einem der besten General Manager im Basketball, auch so ein bisschen den Benefit of the Doubt geben. Und desto mehr versuche ich auch Verständnis zu zeigen für die Seite der Boston Celtics. Aber overall überwiegt natürlich nach wie vor das ganz klare Mindset, was zum Teufel haben die Celtics hier gemacht und was für ein geiler Move der Philadelphia 76ers. Wie ging es dir? Beziehungsweise wie geht es dir damit?
Sehr ähnlich. Es war ein sehr überraschender Move, der in meinen Augen vor allem zwei Dinge aussagt. Erstens, die Situation, das Verhältnis, die Ehe zwischen Jaylen Brown und Philadelphia und Boston scheint einfach nicht mehr reparabel gewesen zu sein. Also das schreit für mich nach einem Move. Hauptsache weg. Also die Celtics scheinen der Meinung zu sein. Und ja, irgendwo spielt dann schon mit rein, dass Paul George zwar einen der schlechtesten Verträge der NBA hat, aber dieser eben wenigstens nur noch zwei Saisons läuft. 54 Millionen jetzt in der kommenden Saison. Spieleroption über aufgerundet 57 Millionen in 2027. Und ich höre gerade aus der Regie, ja, die wird er ziehen, die Spieleroption. Das ist wahnsinnig happig, aber es ist halt wenigstens nur noch zwei Jahre. Und dann hast du im Sommer 2028 die Möglichkeit mit einem dann, oder vielleicht sogar schon im Sommer 2027 mit einem expiring Paul George. Du hast aber im Sommer 28 die Möglichkeit, relativ freie Bücher zu haben und entweder im Vorfeld per Trade oder dann in der Free Agency oder wie auch immer, dich innerhalb der nächsten zwei Jahre neu zu orientieren und dich zu fragen, wen möchten wir an der Seite von Jason Tatum als unseren zweiten Star. Das kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Das wäre mit Jaylen Brown nicht möglich gewesen, weil Jaylen Browns Vertrag nächste Saison 57, 2027, 28, 61 Millionen, das Jahr drauf 65 Millionen. Das ist schon wahnsinnig, wahnsinnig happig für einen Spieler, der kein Top-5-Spieler in der NBA ist. Es gibt eine gewisse Riege von Spielern, denen zahlst du sowas, no questions asked. Jaylen Brown gehört da nicht dazu. Trotzdem spricht das für mich eher dafür, was ich gerade eben gesagt habe, Hauptsache weg. Anders kann ich mir das nicht erklären. Die Picks, das sind Picks, die weit in der Zukunft liegen. Wer weiß, vielleicht ist das eines davon irgendwie ein Lotterieticket, aber davon sollte man jetzt, glaube ich, mal nicht ausgehen. Man holt sich einen sowieso schon verletzungsanfälligen und immer älter werdenden Paul George rein, der in der Theorie schon irgendwo ganz cool an die Seite von Tatum und in dieses Team passt, aber wie viel aus dieser Theorie lässt sich dann überhaupt in die Praxis übertragen? Und du gibst halt deinen amtierenden All-NBA-Spieler, deinen Finals-MVP von 2024, gibst du an einen direkten Rivalen in deiner Conference, in deiner Division, das Team, das dich aus den Playoffs rausgekickt hat vor zwei Monaten. Das ist schon echt ein krasser Move, für den ich mich aktuell schwer tue. Also ich frage mich, wenn das jetzt das war, was du noch irgendwie bekommen hast, bist du dann nicht vielleicht doch besser beraten und einfach dir zu sagen, hey komm, wir behalten Jaylen Brown, das wird schon irgendwie funktionieren, ist dann nicht die Upside davon doch noch höher als das, was du jetzt bekommen hast? Wenn das jetzt irgendein Paket gewesen wäre aus Portland oder aus Atlanta oder irgendwelche Teams, die halt anscheinend irgendwann mal Interesse an Jaylen Brown hatten oder Jamal Murray, dass du den aus Denver zurückbekommst oder wie auch immer, da kannst du dann schon Cases machen. Aber Paul George und zwei Firsts, boah, da tue ich mich sehr schwer aktuell zu sehen, dass die Celtics hier in drei Jahren drauf zurückblicken. Oder wir in drei Jahren drauf zurückblicken und uns denken, hey, Boston, Wahnsinn, alles richtig gemacht. Sehe ich aktuell nicht wirklich diese Welt.
Das geht mir ähnlich. Ich glaube, ohne das natürlich zu wissen, niemand von uns ist hinter den Kulissen in irgendeiner Art und Weise, dass die Relationship so zerbrochen war, dass es keinen Weg zurück gab und kein Szenario gab für Brad Stevens, mit Jaylen Brown in die kommende Saison reinzugehen. Lasst mich so formulieren. Hätte ich diesen Trade gemacht, aus Brad Stevens Sicht, nein, kann ich den Gedankengang nachvollziehen, dass man denkt, ohne Jaylen Brown besser zu sein und dass man denkt, dass man mit diesem Return etwas anfangen kann. Ja, die Boston Celtics haben 42 Spiele gehabt in den letzten 3 Jahren ohne Jaylen Brown. Möchtest du raten oder vielleicht weißt du auch, wie viele sie von denen gewonnen haben, von diesen 42?
42 ohne Jaylen Brown. In welchem Zeitraum?
In den letzten 3 Jahren.
Wie viele sie gewonnen haben? Ich weiß nicht, wenn du es so die Frage stellst, wird es wahrscheinlich relativ wenig sein. Nee, oder andersrum, wird es wahrscheinlich viel sein. Ich sag mal 30.
Es sind 36.
Naja, okay.
36 Siege, 6 Niederlagen in den letzten 3 Saisons. Overall 90-36. Das ist eine Winning Percentage von 71,4%.
Okay.
86% in den letzten 3 Saisons. Ich mache mich jetzt unbeliebt mit dieser Aussage. Ich weiß, du siehst es ähnlich. Jaylen Brown ist overrated.
Mhm.
Und das scheinen 30 GMs in der NBA, mindestens mal 29 GMs in der NBA ähnlich zu sehen. Jaylen Brown ist jemand, dessen Team seit Jahren auf mysteriöse Art und Weise besser sind, wenn er nicht dabei ist. Jaylen Brown ist jemand, der die Kollegen nicht besser macht, der sein Team nicht besser macht. Das True Shooting seiner Mitspieler ist deutlich, deutlich schlechter mit ihm auf dem Parkett als ohne ihn, bei jedem Einzelnen. Gegenteil zu LaMelo Ball, der ja zum Beispiel auch neulich getradet wurde. Respekt an das, was er letzte Saison als erste Option geleistet hat. Obviously wären die Celtics nicht so gut gewesen letzte Saison, wenn sie ihn nicht gehabt hätten. Aber die Meinung, dass Jaylen Brown überbewertet ist, nicht so gut ist, wie viele Fans glauben, die vertrete ich schon seit Jahren. Er war auch nicht mein Finals-MVP, er war auch nicht dein Finals-MVP vor 2 Jahren. Und dass die Celtics sagen, wir sehen eine bessere Zukunft ohne ihn als mit ihm, kann ich absolut nachvollziehen. Ich habe absolut nichts dagegen, dass sie ihn traden. Ich habe was dagegen, dass sie ihn für diesen Gegenwert traden. Aber auch hier, Paul George sah phänomenal aus nach seiner Verletzungsrückkehr, auch in den Playoffs, an beiden Enden des Parketts. Er hat weniger Vertrag. Er fittet in meinen Augen besser an die Seite von Jason Tatum und in das System von Joe Mazzulla. Er ist wahrscheinlich, wenn er das Level hält, ein defensives Upgrade. Und er ist ein besserer Shooter, besserer Offballspieler. Obviously ist Jaylen Brown ein besserer Spieler als Paul George. Weniger verletzungsanfällig, jünger, athletischer. Aber gerade jetzt, weil Tatum wieder da ist und sich alles wieder um dieses Team dreht, sehe ich schon eine Welt, in der die Celtics gesagt haben, wir sehen vielleicht eher die Vision mit einem Paul George als mit einem Jaylen Brown. Und dann hast du halt diese Picks. Und ich bin sehr gespannt, was man mit dem macht. Man kann die behalten, man kann sie aber auch flippen. Was ist, wenn sie jetzt Trey Murphy holen mit den Picks? Und dann hat man Paul George und Trey Murphy rausgeholt aus Jaylen Brown. Dann reden wir von mal ganz anders. Ich würde
und
jetzt noch
was
nicht
wir in dem Zuge vielleicht noch kurz miterwähnen können, Mitchell Robinson, 3 Jahre, 47 Millionen, ja. Das war noch, und Mike Conley als Minimum-Veteran von der Bank, das wird jetzt spielerisch wahrscheinlich nicht die große Rolle spielen, aber die Center-Position, die sich ja dann in den Playoffs als ziemlich großes Loch rausgestellt hat, die ist man jetzt auch angegangen, was sicherlich auch damit zu tun hat, dass man jetzt nach dem, also es war vor dem Brown-Trade offiziell, aber der war dann sicherlich schon in the works, bisschen mehr Flexibilität, Mitchell Robinson, super Akquisition, also das muss man, glaube ich, auch hier irgendwo mit reinnehmen in die Gedanken.
Mhm. Genau. Also, ich würde jetzt diesen Trade noch nicht zu voreilig judgen. Klar, auf den ersten Blick, nach einem Tag, sieht das wie ein großer Fehler der Celtics aus. Aber erstens, Brad Stevens hat sich den Benefit of the Doubt in meinen Augen in den letzten Jahren verdient, als einer der besten GMs der NBA. Der ist nicht blöd, der lässt sich nicht über den Tisch ziehen. Der wird sich was dabei gedacht haben. Wenn es jetzt Pelinka gewesen wäre, zu dem wir gleich noch kommen, andere Geschichte, aber ich glaube, dass Brad Stevens sich einen Ruf erarbeitet hat und ein Standing erarbeitet hat, dass man sagen kann, Leute, lass uns mal kurz chillen und schauen, was Brad Stevens vorhat. Ich denke, diesen Ruf hat er sich verdient. Es gibt einige GMs in der NBA, die den haben und er gehört in meinen Augen mit Sicherheit dazu. Und dementsprechend abwarten, schauen, was passiert und vielleicht nicht zu früh, zu krass judgen aus Sicht der Boston Celtics. Hast du noch Gedanken zur Celtics-Seite oder wollen wir zur Sixers-Seite kommen?
Lass uns gerne zur Sixers-Seite kommen. Also wie gesagt, ich wollte Robinson jetzt hier noch kurz erwähnt haben. Mhm. Natürlich immer schwingt da ein großes Verletzungsrisiko mit bei ihm. Aber auch nach dem, was er jetzt in den Playoffs zuletzt gezeigt hat, dass er und Cater sich jetzt so die primären Minuten auf der 5 teilen in Boston, finde ich einen sehr guten Move für einen absolut akzeptablen Preis. Also das bringt dann die overall Off-Season-Note der Celtics wieder ein Stückchen weiter hoch.
Ansonsten zu den Sixers, du wirst dir vielleicht denken können, wenn ich die Celtics-Seite jetzt nicht so scheiße finde wie viele andere, dann finde ich im Gegenzug die Seite der Sixers auch nicht so geil wie viele andere. Die Sixers sind besser geworden, gar keine Frage. Man hat jetzt ein Team mit einer Starting Five, bestehend aus Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Jaylen Brown, wahrscheinlich Dean Wade auf der 4 und Joel Embiid. Das ist einer der Favoriten der Eastern Conference. Das ist kein Team, was jetzt auf Level der Knicks ist. Ich würde wahrscheinlich die Pacers noch vor ihnen sehen. Miami muss man abwarten. Toronto werden wir gleich noch drüber reden. Aber das ist ein Team, was noch mehr weggeht von dieser Abhängigkeit von Joel Embiid, die man über Jahre hatte. Brown ist verlässlicher als Paul George. Man kann dauerhaft zwei aus diesem Maxey, Edgecombe, Brown, Embiid Quartett auf Parkett haben. Häufig drei, regelmäßig auch vier, wenn alle fit sind. Macht sich noch weniger abhängig von Embiid. Maxey wird entlastet, muss womöglich keine 40 Minuten pro Abend mehr spielen. Brown ist nicht der beste Offballspieler. Ich bin gespannt, wie man sich die Ballhandling-Aufgaben teilt. Maxey tut es sehr gut, die erste Perimeter-Option zu sein. Da ist natürlich jetzt die Frage mit Edgecombs Evolution und Brown, der sicherlich auch nicht nur in der Ecke rumstehen wollen wird oder um irgendwelche Pindowns gehen. Das könnte interessant werden. Die Sixers sind besser geworden. Ich denke, das ist klar. Aber für mich ist es kein Trade, der die Sixers jetzt zum Top-Favoriten des Ostens macht oder wo ich sage, okay, Alter, New York, ihr müsst jetzt Schiss haben. Wie siehst du's?
Ähnlich, aber ich sehe es wahrscheinlich nochmal eine kleine Ecke positiver, einfach weil Paul George war sehr, sehr weit weg davon, auch nur ein neutrales Asset zu sein. In jedem anderen Szenario hättest du wahrscheinlich gar keine Chance gehabt, Stand jetzt Paul George loszuwerden, wenn dann nächsten Sommer, wenn er dann expiring ist. Und wenn du ihn hättest loswerden können, dann hättest du mindestens einen First-Rounder da überhaupt mal anhängen müssen, nur um Paul George loszuwerden. Und dass du dann noch einen weiteren First-Rounder drauflegst und Jaylen Brown reinbekommst, das ist schon ziemlich krass. Das ist absolut verrückt. Aber was das rein Spielerische angeht, ich frage mich auch ein bisschen, also in meiner idealen Welt würden vielleicht sogar Maxey und Brown dann nominell auf der 1 und 2 und vielleicht Edge kommt von der Bank, weil man Stand jetzt einfach jetzt nicht so wirklich einen Guard von der Bank hat. Aber das wird man wahrscheinlich erstens nicht machen. Nee. Und zweitens ist das schon auch defensiv, glaube ich, gut genug. Also Edgecombe und Brown dann so als die primären Guard- und Flügelverteidiger, das ist schon in Ordnung. Das kann man schon so machen und wahrscheinlich werden sie es auch so machen. Quentin Grimes, wir werden gleich noch an anderer Stelle über ihn reden, hat die Sixers verlassen. Kelly Oubre hat die Sixers verlassen. Dean Wade kam jetzt dazu, da stimme ich dir zu. Ich denke mal, dass er dann als Starter auf der 4 eingeplant sein wird. Aber was so Backcourt und Flügel angeht, kommt da jetzt Stand jetzt nicht mehr viel von der Bank. Dominic Barlow, Teamoption, Trenton Watford, Teamoption, mal gucken. Wahrscheinlich wird man die einfach ziehen. Justin Edwards springt da noch rum, aber dann, das wird schon sehr schnell sehr dünn. Also, dass man vielleicht sich noch irgendwie einen Backup-Guard reinholt, einen zusätzlichen, oder da generell noch irgendwie was machen muss, das denke ich schon. Aber es ist ein großer Schritt nach vorne für die Sixers und ich glaube, da sind dann auch langfristige Vertragssorgen. Wie machen wir das dann irgendwann mit Maxey und Brown und wenn dann Edgecombe irgendwann seine Rookie-Extension reinkicken wird, was halt glücklicherweise erst 2029 sein wird, da machen wir uns dann drüber Gedanken, wenn dann auch Embiid endlich mal irgendwann von den Büchern ist. Ich sehe schon die Fragezeichen und ich bin bei dir. Sie sind jetzt durch diesen Move für mich nicht automatisch auf Augenhöhe mit den Knicks und Pacers, aber sie geben sich eine Chance und haben hier einen Schritt nach vorne gemacht und das ist, glaube ich, ziemlich cool.
Wenn du LeBron wärst und das jetzt siehst, wäre Philly interessant für dich, wenn es nur darum geht, deine Contender-Chancen zu maximieren?
Ja, interessant schon. Aber wahrscheinlich nicht so interessant wie San Antonio. Wäre es interessanter als Cleveland, wenn wir jetzt die Homecoming-Storyline ausklammern? Wahrscheinlich schon, ne?
Ja, also wenn wir jetzt mal San Antonio und obviously OKC und die Knicks ausklammern, als drei Teams, wo er nicht hingehen kann, so richtig. Die Lakers obviously rausnehmen und dann die anderen 26 Teams ranken, was wir jetzt natürlich nicht tun werden. Ich denke, die Sixers wären relativ weit oben.
Ja,
schon. Für mich in der Top 5. Ich wüsste gar nicht mal jetzt so auf den ersten Blick. Ich würde es wahrscheinlich sogar, wenn wir jetzt wirklich mal dieses ganze Homecoming-Ding ausklammern und Miami und Cleveland wirklich behandeln als einfach nur Teams. Ich finde Philly besser als beide diese Destinations. Aus einer rein sportlichen Sicht. Weil dann jetzt du nämlich schon eine Starting Five mit Maxey, Edgecombe, Brown, LeBron, Embiid.
Ja.
Wade von der Bank, das mag ich mehr als Cleveland.
Ja, wahrscheinlich schon. Ich finde Denver geil. Ich habe mir die letzten Stunden so ein bisschen geil, Denver in den Kopf gesetzt. Also einfach um LeBron und Jokic nebeneinander zu sehen, das wäre absolut verrückt.
Ja.
Ariel Luporti noch kurz, wenn wir schon in Philly sind. Ein paar Worte zu einem von zwei deutschen Big Men, die das Team gewechselt haben. Ich liebe das absolut für Ariel. Also er bekommt 3,4 Millionen für ein Jahr. Das ist wahrscheinlich ähnlich, was er bekommen hätte bei jedem anderen Team oder was er bekommen hätte, wenn er bei den Knicks geblieben wäre. Aber einfach die Möglichkeiten, die er vermutlich in Philly bekommen wird. Ich möchte nicht ausschließen, dass sie vielleicht noch einen anderen Center reinholen. Andre Drummond ist jetzt ausgelaufen. Vielleicht hält man den einfach, könnte ich mir vorstellen. Adembona springt da noch rum, allerdings non-guaranteed nächste Saison. Ich denke aber nicht, dass man den jetzt einfach ziehen lassen wird. Also der wird wahrscheinlich dann schon noch so der primäre Backup-Big sein. Aber Stand jetzt ist Ariel entweder der zweite oder dritte Center in einer Rotation hinter Joel Embiid, was wahrscheinlich für viele, viele Spiele bedeutet, entweder der erste oder der zweite Center. Wie gesagt, das könnte sich natürlich jetzt noch ändern, wenn die Sixers auf der 5 sich jetzt noch anderswo Verstärkung reinholen. Aber Stand jetzt sehe ich einen sehr deutlichen Pfad für Luporti auf beachtliche Spielzeit bei einem richtig guten Team in der Eastern Conference. Und deswegen würde ich sagen, sehr geiler Move für ihn.
Absolut. Habe ich eigentlich weiter nichts hinzuzufügen. Sehr geiler Move. Wichtige Spielpraxis, die er in New York sehr wahrscheinlich nicht bekommen hätte. Klar, jetzt nach dem Abgang von Mitchell Robinson wären da sicherlich auch ein paar Minuten frei geworden. Aber das ist eine große Chance für ihn, sich in der NBA zu etablieren. Und ich hoffe, beziehungsweise ich denke, er wird sie auch nutzen. Machen wir weiter. Lass uns über die Lakers reden.
Okay, lass uns über die Lakers reden. Bevor wir über die Lakers reden, gibt es mal wieder was Neues vom treuen Partner dieses Podcasts, und zwar von Holy. Holy bringt eine neue, ich nenne es mal Produktlinie auf den Markt, auf die ich persönlich als großer Koffein-Fan und als großer Eiskaffee-Fan schon ein Weilchen gewartet habe. Holy bringt Milkshake Coffee auf den Markt. Drei verschiedene Sorten. Es gibt den, ich nenne es mal klassischen Coffee Latte, Iced Coffee Latte. Es gibt den Iced Hazelnut Coffee und es gibt den Iced Caramel Coffee. So wie man das von anderen Holy Milkshakes kennt, mit 300 Milliliter entweder normaler Milch oder Hafermilch oder Mandelmilch oder worauf immer ihr eben Bock habt und was eure Diät euch vorschreibt. 300 Milliliter. Der Unterschied zu den herkömmlichen Milkshakes ist logischerweise, dass da etwas Koffein drin ist. Ungefähr so viel wie eine Tasse Espresso. Kann man so als Gradmesser nehmen pro Portion. Unterschied außerdem, dass im Gegensatz zu den anderen Holy Milkshakes bei den neuen Sorten minimal Zucker mit drin ist. Einfach weil, ich glaube, im einen ist krokant und im anderen sind so Knusperdinger mit drin. Ich habe alle drei schon probiert. Ich bin ein Fan und wie gesagt, ich bin generell jemand, der sehr gerne Iced Coffee trinkt, der sich auch hier zu Hause mal einen Eiskaffee macht, der die Milchshakes von Holy, einfach weil es kalorienärmere Alternativen sind im Vergleich zu anderen Dingen, die man da so auf dem Markt findet. Für mich ist das ein absoluter Dream come true. Ich kann es weiterempfehlen und ihr könnt euch die Dinger jetzt sichern und drumherum gibt es natürlich wie immer Goodies. Es gibt ein Sticker-Set, es gibt ein Untersetzer-Set ab 66 Euro Einkaufswert. Es gibt eine Holy Coffee Cup, die ziemlich cool aussieht, ab 99 Euro Einkaufswert. Und wie immer, wenn ihr mal durchprobieren wollt, das Starter-Set Deluxe an die Hand zu legen, checkt es gerne mal aus. Milkshake, Coffee, all die Vorteile, die man kennt von Holy Milkshakes plus Koffein, Kaffeegeschmack. Und wie gesagt, zur Abwechslung ein kleines bisschen Zucker. Trotzdem, ich glaube, 15 Kalorien hat so eine Portion. Plus das dann, was in der Milch drin ist. Checkt das gerne mal ab. Mit unserem Code DS spart ihr wie immer 10%. Die Produkte sind ab dem heutigen Donnerstag, wenn ihr die Folge direkt auf den Ohren haben solltet, im heutigen Abend ab 12 Uhr. Also, wenn ihr die Folge jetzt hört, sind die Dinger verfügbar. Gerne mal im Shop vorbeischauen und euch da was sichern. Wer weiß, bei Holy weiß man nie, ist es vielleicht schnell ausverkauft, weil der Andrang groß ist. Schaut gerne mal vorbei. Link findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mit unserem Code DS spart ihr 10% auf die gesamte Bestellung. Und jetzt die Frage, hat vielleicht Rob Pelinka ein bisschen zu viel Holy Iced Coffee getrunken, als er seine neuen Verträge für seine Los Angeles Lakers rausgegeben hat? Wie gesagt, ich habe mir dein Video nicht angeguckt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen, Was hältst du von den New Look Lakers, Julius?
Ich halte nicht besonders viel von ihrer Offseason. Sie ist keine Katastrophe. Sie ist aber auch nicht besonders geil. Die Lakers sind kein großer Verlierer des bisherigen Sommers. Sie sind aber auch kein großer Gewinner. In Anbetracht dessen, dass uns der Sommer von 2026 so groß angekündigt wurde von den Lakers, man letzten Sommer gesagt hat, chillen, das ist auch wieder nur ein Gap hier. Der nächste Sommer, das ist der große. Wir sind jetzt da. Und das ist euer Plan gewesen? Walker Kessler, Quentin Grimes, Colin Sexton, Sandro Mamukelashvili? Das ist der Plan? Come on. Du hast Luka Doncic auf dem Höhepunkt seines Schaffens und du hast jetzt kein Capspace mehr, keine Assets mehr. Das ist dein Team. Das ist das Team, was du Luka Doncic mit 27 Jahren auf dem Höhepunkt seines Schaffens, einem der besten Basketballer aller Zeiten, an die Seite stellst, um einen Ring zu gewinnen. Ich sehe es nicht. Luka Doncic wird aller Voraussicht nach der erste Superstar, All-Time-Great sein, der zu den Lakers kommt und keinen Titel dort holt. Erwartungshaltung war nicht, dass Rob Pelinka hier zaubert und wir nach anderthalb Tagen Free Agency sagen, die Lakers sind auf OKC oder San Antonio Level. Das war nicht die Erwartung, das war nicht realistisch. Aber das, was man jetzt hat als Team um Luka herum, ist ernüchternd und nicht gut genug. Ich mag die Moves individuell im Vakuum. Ich denke, die Lakers werden ein sehr gutes Team haben in der kommenden Saison und sie werden Jahr für Jahr die Playoffs erreichen. Und ich denke, die Lakers sind besser geworden, als sie es in der letzten Saison waren. Aber sie sind bei weitem nicht gut genug, um es wirklich mit den Schwergewichten der NBA aufzunehmen. Sie haben zu viele eklatante Baustellen. Sie sind ein großes Risiko eingegangen. Und sie haben basically keine Flexibilität mehr, dieses Team noch weiter zu verbessern. Wenn LeBron zum Minimum jetzt geblieben wäre, bleiben würde, und man hat dieses Team, so wie es jetzt ist, wäre eine ganz andere Geschichte. Aber so wie man jetzt aufgestellt ist, und ich denke, daran wird sich nicht mehr allzu viel verändern, ist es kein Contender. In meinen Augen leider. Und deswegen kann ich das nicht geil finden. Lass uns gerne gleich, nachdem du deine erste Einschätzung gegeben hast, über die individuellen einzelnen Moves reden, über alle vier. Aber ich kann mich hier nicht hinstellen und sagen, Pelinka hat gekocht und ich bin happy.
Lass uns gerne einsteigen. Also übergeordnete Gedanken habe ich zusätzlich dazu jetzt nicht. Wie zu erwarten war, deckt sich da meine Meinung sehr. Walker Kessler, 4 Jahre, 130 Millionen, ist an sich schon ziemlich verrückt, finde ich. Der Mann hat 5 Spiele absolviert in der vergangenen Saison, bevor eine Schulterverletzung ihn aus dem Verkehr gezogen hat, was ich sehr schmerzlich erfahren musste als sein Fantasy-Drafter. Ich spiele ja Fantasy-Basketball übrigens, mal nebenbei erwähnt, wissen viele, glaube ich, gar nicht. Und in seinen Jahren davor in der NBA hat er zwar 74 und 64 Spiele in seinen ersten beiden Jahren, da aber als weitestgehend Big von der Bank, 23 Minuten, krasser Rollenspieler. Dann hatte er sein Breakout, wenn man es so nennen möchte, 2024, 25, zum Starter aufgestiegen. Aber auch da 58 Spiele nur, 30 Minuten pro Abend, 11 Pünktchen, krasser Rebounder, krasser Rim Protector. Das heißt, von seinem Profil her sehe ich den Fit an der Seite von Luka schon.
Auf jeden Fall.
Trotzdem, ich fände, selbst wenn es jetzt so gewesen wäre, dass die Lakers ihm in der Restricted Free Agency dieses Angebot auf den Tisch legen und die Jazz sich entscheiden, da nicht mitzuziehen, selbst dann würde ich sagen, boah, 130 Millionen für Walker Kessler, das ist happig. Dass man dann noch in einem Sign-and-Trade sein letztes Pulver, was Draft-Kapital angeht, verschießt, mehr oder weniger, mit ungeschützten First-Round-Picks 2031 und 2033 und Swaps in 28 und 30, das ist absolut verrückt, finde ich. Walker Kessler ist ein guter Spieler. Er könnte an der Seite von Luka Doncic zu einem geilen Spieler werden. Trotzdem nicht ganz ohne Fragezeichen, weil er einfach nicht sonderlich scheme-versatil ist. Du kannst mit ihm im Grunde nur Drop spielen. Sein Stretch-Potenzial ist Stand jetzt noch sehr theoretisch. Auch wenn er in seinen 5 Spielen letzte Saison plötzlich angefangen hat, Dreier zu nehmen und zu treffen. Also ein Spieler, der jetzt nicht wie die Faust aufs Auge, das ist der perfekte Big Man an der Seite von Luka. ich finde es crazy, dass man ihm so viel zahlt und dann auch noch mehr Picks abgegeben hat als die 76ers für Jaylen Brown. Weiß ich nicht. Tut mich sehr schwer, übereinzustimmen hier mit dem Move.
Dass man drauf bezahlen muss, wenn man einen Restricted Free Agent unbedingt haben möchte, ist klar. Die Lakers hätten ihm das Angebot machen können. Utah wäre, denke ich, mitgezogen, wenn die Pistons das gleiche mit Durin gemacht hätten. Dann stehst du auf einmal da und deine Number One Offseason Priorität geht den Bach runter. Dass man es also den Jazz irgendwie schmackhaft machen musste und daraus ein Sign-and-Trade gemacht hat, ist nachvollziehbar. Aber Bro, Danny Ainge wusste, er hat Pelinka an den Eiern. Und er hat ihn gemelkt, Digga, aber sowas von. Er hat alles Pelinka abgenommen, was es gab. Er wusste, dass Pelinka desperate ist, dass Pelinka um seinen Job kämpft, dass Pelinka wirklich auch nur Kessler hat als Option. Und er hat ihm alles abgenommen, jeden einzelnen Pick. Er hat halt Pelinka nicht mal den Gefallen getan, Vanderbilt oder Laravia ihn noch abzunehmen. Er hat halt wirklich gesagt, du kriegst Kessler, ich will all deine Picks, ich will keinen deiner Spieler. Take it or leave it. Und er hat ihn einfach ausgenommen. Und Pelinka hat es mit sich machen lassen, weil es keine andere Option so richtig gab. Ich kann mich doch eher auf diese 32,5 Millionen Dollar Jahresgehalt im Durchschnitt einlassen. Ich glaube, damit ist Kessler der am 11. besten verdienende Center. Und in Anbetracht des Salary Caps, was ja auch immer weiter ansteigt, 30 Millionen jetzt sind was anderes als 30 Millionen vor 8 Jahren. Muss immer die Percentage auch betrachten. Ich denke schon, dass Kessler das Potenzial hat, so einer der 11 bis 15 besten Bigs der NBA zu sein jetzt gerade und potenziell natürlich noch weiter nach oben geht. Ich liebe den Fit an der Seite von Doncic. Er gibt ihnen ein defensives Ceiling, was sie so nicht hatten, weil er die wichtigste defensive Position und Rolle bekleidet und das elitär gut macht. Und er ist dieser Rim-Running, Lob-Catching-Big, den Luka Doncic unbedingt braucht. Er ist jung, er hat Potential und wenn er sein Ceiling erreicht, wird er ein Game-Changer sein. Ob er fit bleiben kann, ob er sein Ceiling erreicht, ist natürlich eine ganz andere Frage. Die Lakers gehen ein großes, großes Risiko ein und dass man jetzt keine Flexibilität mehr hat, weil man bis 2034 keinen eigenen First-Round-Pick mehr kontrolliert, das ist der absolute Wahnsinn. Die Frage ist, was wäre die Alternative gewesen? Das werden sich sicherlich auch die Lakers gefragt haben und sie sind wahrscheinlich zu dem Schluss gekommen, es gibt nicht wirklich Alternativen. Deswegen kann ich schon einigermaßen leben. Ich freue mich auf Kessler in L.A. Mhm. Aber das war dein großer Move. Das kann's eigentlich auch nicht sein. Kommen wir zu den drei kleineren.
Ja, gerne. Quentin Grimes, 4 Jahre 60 Millionen. Colin Sexton, 2 Jahre 19 Millionen. Sandro Mamukelashvili, Freund des Podcasts sozusagen. Shoutout an meinen Kumpel Gio, der hier in Balingen ein georgisches Restaurant und eine georgische Modemarke betreut und einen engen Draht zu Mamu hat. Fan-Favorite und Freund des Podcasts, trotzdem bei aller Liebe. 4 Jahre 52 Millionen für einen Spieler mit seinem Profil, aber vor allem eben auch mit seinen Fragezeichen, finde ich sehr viel. Ich finde 60 Millionen für Quentin Grimes zu viel. Ich finde 19 Millionen für Sexton zu viel. Das sind drei Fälle von, ich sehe bei allen drei einzeln die Idee. Ich finde Mamu als Forward-Center-Hybrid, der einen guten Jumper mitbringt, der ein bisschen den Ball auf den Boden setzen kann. Ich sehe die Idee in dieser neuen Lakers-Offense. Quentin Grimes, entweder als Scorer von der Bank oder als Outlet an der Seite von Luka und Reeves. Sexton, Point-of-Attack-Verteidiger und Guard von der Bank.
Okay.
Ich sehe bei allen drei die Idee und ich finde alle drei im Vakuum nicht katastrophal. Ich finde aber alle drei überbezahlt. Mhm. Und ich finde vor allem die Kombination, dass das jetzt die drei sind, die Stand jetzt wissen wir bereits, Luke Kennard wird ersetzt, der hat bei den Suns unterschrieben. Marcus Smart wird ersetzt, der hat bei den Rockets unterschrieben. Ich weiß nicht, du bist wahrscheinlich jetzt tiefer drin, was so die Cap-Situation angeht. Wie realistisch ist es jetzt noch, dass man Rui Hachimura hält?
Boah, ganz schwierig.
Ja, ne?
Ich kann mir gut vorstellen, dass man ihn halten wird wollen und wird können, wenn man auch Bird-Rechte hat, obviously. Aber sicher ist das natürlich nicht. Wenn man jetzt auch noch Hachimura verliert ohne Gegenwert, dann dann kriegen wir echte Probleme. Also wenn du LeBron, Rui, Smart und Kennard verlierst und die vier ersetzt durch die vier, die jetzt kommen,
ja,
dann müssen wir uns wirklich überhalten, ob das Team überhaupt besser geworden ist.
Es ist heavy. Es ist wirklich nicht sonderlich geil. Und ich habe eine Line im Artikel von The Athletic gesehen, die mir wahnsinnig aufgestoßen hat. Die Lakers haben jetzt in dieser Offseason 262 Millionen insgesamt an diese vier Spieler committed. Diese vier Spieler haben zusammen in ihren Karrieren 81 Playoff-Punkte erzielt. Ist jetzt nicht das alleraussagekräftigste, aber irgendwo schon erschreckend. Also ja, ich finde alle Einzelnen im Vakuum, wie gesagt, ich verstehe die Idee, aber alle vier in der Kombination und dass alle vier in meinen Augen überbezahlt sind. Aha. Schwierig, schwierig, schwierig.
Es ist wirklich schwierig. Ich denke, das ist eine weitere Offseason, die zeigt, dass Rob Pelinka kein guter General Manager ist.
Ja.
Der Luka-Trade ist was anderes. Da haben ihm wahrscheinlich aber auch nicht seine krassen GM-Fähigkeiten geholfen. Pelinka war noch nie gut darin, wirklich an den Margins zu arbeiten, so bei den kleinen Dingen, dass er es schafft, die Gehälter runterzuschrauben bei Spielern, die kommen, dass er es schafft, wichtige Assets zu behalten, die das andere Team wirklich will, dass er es schafft, in Trades noch Verträge so mitzugeben, die er nicht mehr haben möchte. Also Kleinigkeiten, da war er nie gut und da wird er, denke ich, auch nie gut darin sein. Und das ist sehr schlecht, wenn du um einen der besten Basketballer aller Zeiten herumbauen möchtest, dass du jetzt diesen vier Spielern basically das Maximum gegeben hast. Also wenn du jetzt schaust, okay, Marktwert eines Spielers, dann gehst du ein paar Millionen runter und hast du das absolute Minimum für sie und dann gehst du noch ein paar Millionen höher von diesem actual Marktwert und das ist dann so das Maximum. Das haben halt all diese vier bekommen von den Lakers. Das kannst du halt bei einem machen vielleicht oder bei zweien, aber dass alle vier basically mehr kriegen als das, was sie eigentlich wert sind oder wert sein sollten, das ist halt insane in meinen Augen.
Ja,
du hast
absolut
jetzt eine Situation, wo die Offensive überragend sein wird mit Luca und IR als deine beiden Stars, mit Shooting Spacing drumherum, mit Bigs, die rollen können, mit Ayton von der Bank, was mir sehr, sehr gut gefällt, dass Ayton jetzt von der Bank kommt. Hayes hat man übrigens auch ziehen lassen. Und dann hast du diese sekundäre Creation von Sexton und von Grimes von der Bank. Sekundäre Playmaker, Ballhändler. Das ist guter Stuff. Aber ganz ehrlich, wie kann man denn zu dem Entschluss kommen, wenn du Luca und Austin Reeves hast, dass du mehr On-Ball-Creation brauchst und weniger Defense? Also bei aller Liebe, Colin Sexton, vielleicht schlummert ein ordentlicher bis guter Defender in ihm drin, aber wir haben ihn noch nicht gesehen, in keinem Jahr seiner Karriere. Colin Sexton war in jedem einzelnen Jahr seiner Karriere ein negativer Defender. Quentin Grimes ist ein negativer Defender.
Ja.
Mamu ist auch kein positiver Defender. Wer verteidigt Anthony Edwards? Wer verteidigt Jason Tatum? Shea? KD? Luca? Reeves? Grimes? Sexton? Hachimura? Wer macht's? Vanderbilt? Laravia kann's nicht. Die Lakers haben nach wie vor ein riesiges Loch, was ihre Wing-Defense angeht. Und das, was ich unbedingt gefordert habe, holt Two-Way-Spieler rein. Two-Way hat man nicht gemacht. Es fehlt an Athletik, es fehlt an Physis, es fehlt an Playoff-Erfahrung, die auch gegangen ist in Form von LeBron und Marcus Smart. Es fehlen Dogs. Ich sehe nicht, wie dieses Team mithalten möchte mit den absoluten Schwergewichten der Western Conference und der NBA. Es können sicherlich noch Moves folgen. Die Lakers haben noch zwei Roster-Spots frei. Vielleicht kann man irgendwas drehen, dass man Vanderbilt, Hachimura, dass man da irgendwie Wave-and-Stretch-mäßig irgendwas macht, Sign-and-Trade-mäßig irgendwas macht, whatever. Ich habe gehört, die Lakers sind wohl noch an Kuminga interessiert und es gibt Wege, Kuminga da noch reinzuholen. Aber auch da, so, ist das Two-Way-Quality? Ist das jemand, der dich jetzt retten soll? Ich bin kein Fan. Die Lakers sind grauenhaft sein defensiv. Kessler wird eine Menge Spaß haben. Und keine Ahnung, 5 Blocks pro Abend sammeln, weil die Lakers Perimeter Defender, ihren Gegenspieler ein ums andere Mal vorbeilassen. Und ich sehe halt wirklich nicht, wenn du schon Luka und Reeves hast und die Creation und diese offensive Stärke der beiden, dass du da nicht sagst, Alter, dann gehen wir vielleicht eher auf Defense und nicht auf noch mehr Guard, Small Wing, Shot Creation, wenn wir die eh schon haben. Deswegen, würde mich wundern, wenn die Lakers eine Top 3 Offense der NBA haben, würde mich wundern, wenn sie eine Worst 3 Defense der NBA haben. Die werden in die Playoffs kommen, die werden sehr, sehr gut sein. Gar keine Frage. JJ Redick, einer der besten Coaches der NBA. Luka, Austin, Walker Kessler. Das ist ein geiles Trio. Wenn die fit bleiben, die werden wirklich, wirklich gut sein. Aber das kann nicht der Anspruch sein der Lakers, von Luka. Und dementsprechend bin ich nicht zufrieden mit ihrer bisherigen Offseason.
Lass uns zu Kawhi kommen, oder?
Sehr, sehr gerne.
Wir haben gestern in unserer Supporter-Folge, vorgestern, glücklicherweise übrigens, haben wir gewartet. Wir wollten eigentlich gestern schon aufnehmen und dann haben wir uns zusammengeschlossen und gesagt, hey du, es ist noch nicht viel passiert, wie sieht's aus? Okay, wir warten noch einen Tag, Gott sei Dank. Hat sich gelohnt. Die Toronto Raptors holen Kawhi Leonard zurück für Brandon Ingram, Grady Dick, 2 First-Round-Picks und zwar ungeschützte in 2031 und 33, 2 Second-Round-Picks in 2030 und 2033 und einen First-Round-Pick-Swap in 2027. Ich glaube, für die Clippers können wir es vielleicht kurz abhaken. Absolut fantastischer Move in meinen Augen, dass du diese Ära, die große Kawhi, PG, Harden und wer da noch alles rumgesprungen ist bei den Clippers, dass du diese Ära jetzt endgültig beendest und einen Neuanfang startest und dass du jetzt für einen 35-jährigen Kawhi Leonard noch 2 First-Rounder und 2 Second-Rounder und einen Swap bekommst. Vielleicht kannst du Grady Dick zu einem brauchbaren Rotationsspieler machen, der jetzt leider in Toronto nicht so wirklich war. Brandon Ingram darf jetzt da ein bisschen rumballen. Vielleicht kriegst du den dann auch nochmal weitergetradet irgendwann in Zukunft. Das ist schon ziemlich gut. Also ich glaube, da hätten sich die Clippers nicht viel Besseres wünschen können. Hast du da noch was hinzuzufügen oder wollen wir zu den Raptors direkt kommen? Okay.
Guter Deal. Zukunft sieht jetzt trotzdem nicht super rosig aus und ich denke, es wird Jahre dauern, bis man wieder relevant ist, was auch nicht der Clippers und Bormer Anspruch eigentlich ist. Gut, dass man dieses PG Kawhi in Klammern Harden Kapitel jetzt zumacht, in die Zukunft guckt und dafür ist man assetmäßig jetzt sehr gut aufgestellt. Ich bin jetzt aber sehr gespannt, was du vom Deal aus Sicht der Toronto Raptors hältst, weil ich finde ihn sehr, sehr geil.
Ich finde ihn auch nice, aber natürlich schwingt bei Kawhi Leonard immer die große Sorge mit, wie viele Spiele bekomme ich von ihm tatsächlich. Ich glaube, die Raptors sind in einer Position, in der die Clippers beispielsweise nicht waren in den letzten Jahren, dass man Kawhi während der regulären Saison auch mal ein bisschen langsamer ranführen kann, dass man ein Team hat, das ja ohne Kawhi, also selbst wenn du jetzt das Team von letzter Saison nimmst und da einfach Brandon Ingram rausnimmst, ist es ja immer noch ein solides Team rund um Scottie Barnes und RJ Barrett und Quickly und wie sie alle heißen. Dass du also Kawhi nicht darauf angewiesen bist, dass er dir 65 Spiele gibt, wie er jetzt letztes Jahr gemacht hat. Kawhi Leonard war in diesen 65 Spielen in der vergangenen Saison ein eindeutiger Top-10-Spieler in der NBA. Er macht dieses Raptors-Team, wenn er auf dem Feld steht, zu 1000% viel, viel besser. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Bisschen ähnlich wie bei Philly, macht er sie so besser, dass sie auf Augenhöhe sind mit den Knicks und Pacers.
Mm-mm.
Wahrscheinlich
aber
nicht.
Aber es bringt sie in die Richtung. Und ich hatte es in meinem Video gesagt, die Raptors sind 2018 auch nicht als Top-Favorit reingegangen. Du kannst es nie wissen. Du gibst dir eine Puncher's Chance, Verletzungen, weitere Moves, man weiß es nie. Man gibt sich eine Chance. Ja.
Trotzdem würde ich lügen, wenn ich sage, ich habe keine Bauchschmerzen hier bei 2 First-Roundern und einem Swap für einen 35-jährigen Kawhi Leonard. Das schwingt bei ihm automatisch mit. Das schwingt bei ihm umso mehr mit, weil er jetzt eben dieses Alter erreicht hat. Deswegen, ich kann dem Deal jetzt hier nicht eine 1 geben, aber ich finde es einen guten Move und ich freue mich sehr, die Raptors nächstes Jahr zu sehen, weil ich glaube, das könnte ein sehr spannendes und sehr gutes Team werden und das könnte dann auch vor allem in den Playoffs ein wahnsinnig schwer zu schlagendes Team werden für jeden anderen Kontrahenten im Osten.
Scheiß drauf. Ich gebe dem Deal eine 1. Man hat einen Top-10-Spieler der NBA reingeholt, der vielleicht die beste offensive Saison seiner Karriere hinter sich hat. Man ist Brandon Ingrams Vertrag losgeworden. Man hat die größte Baustelle basically über Nacht gelöst, diese Halbfeld-Offense. Man ist defensiv besser geworden. man stellt dem eigenen eh schon Top 20 Spieler in der NBA, einen Top 10 Spieler in der NBA zur Seite. Man wird das vielleicht beste defensive Trio der NBA bilden mit Leonard Barnes und Colin Murray-Boyles. Ich hatte es in meinem Video gesagt gehabt, Kawhi nahm 4 Pull-Up-Dreier pro Abend letzte Saison. Das gesamte Raptors-Team nahm 4,9. Und ja. Was ich auch gesagt hatte, imagine Kawhi, ein fitter Kawhi statt Brandon Ingram in den letzten Playoffs. Hätten sie Cleveland in Runde 1 geschlagen? Ich sag ja.
Safe.
Detroit in Runde 2? Ich sag auch ja. So, und dann ist es aber ein Conference-Finals-Team. Und wenn du erstmal ein Conference-Finals-Team bist und Kawhi Leonard hast und noch einen anderen Top-20-Spieler der NBA, dann ist halt alles möglich. Ich finde die Story geil, sicherlich nicht ohne Risiko. Aber wo wären die Raptors jetzt sonst hingegangen? Das ist das Gleiche, was ich gesagt habe über Miami oder über die Timberwolves. So, was wäre halt die Alternative? Klar, du kannst deine Picks auch behalten, aber dann bist du halt Jahr für Jahr so in dieser 6, 7, 8, 9 Range und du siehst die besten Jahre von einem Spieler wie Scottie Barnes oder Anthony Edwards so dahin gehen. Und das will man ja auch nicht. Und ich finde das geil des Teams, obwohl es diese neue Lottery-Reform gab, trotzdem ihre Picks raushauen und Moves machen. Und ich finde, wir sollten nicht jeden Move immer danach richten, ob ein Team jetzt automatisch auf Level des amtierenden Champions ist. So, du gibst dir halt eine Chance. Und es kann, wie gesagt, so viel. Deswegen auch Giannis nach Miami, LaMelo nach Minnesota. Man weiß, wie gesagt, nie, was passiert. Es können weitere Moves bei diesen Teams folgen. Es kann Wemby sich verletzen. So, es kann bei den Knicks was zusammenbrechen. You never know. Und dann hast du halt auf einmal eine Chance. Und die haben sich die Raptors 2018 gegeben, wo niemand vor der Saison gedacht hat, dass die irgendwas mit dem Titel zu tun haben. Das war der gleiche Sommer, in dem die Golden State Warriors DeMarcus Cousins reingeholt haben. Und basically vor der Saison eigentlich schon klar war, dass die Meister werden. Und sie sind nicht Meister geworden, weil du es halt nie wissen kannst. Und dementsprechend, du gibst dir eine Chance, du kannst weitere Moves machen, du kannst darauf aufbauen. Ich finde das geil. Nicht ohne Risiko. Ich finde das ein Game. Ich finde es cool, dass Teams die Boards haben, das auch zu machen.
Alright. Wir müssen auf jeden Fall noch über Mo Wagner sprechen. Mhm. Lass uns damit gerne jetzt weitermachen. Falls ihr, und dann wollen wir noch so ein paar Teams einfach Quick-Hit-mäßig abfeuern. Falls ihr jetzt eine Ja Morant-Trade-Analyse vermisst, dann können wir euch sagen, das haben wir im Supporter-Feed gemacht. Gerne vorbeischauen. patreon.com/doublestepback. Ihr könnt weiterhin 7 Tage einfach mal kostenlos reinschnuppern und kostenlos testen. Unter anderem die Analyse zum Morant-Trade. Euch reinziehen und dann könnt ihr entscheiden, hey, da möchte ich an Bord bleiben. Da habe ich Bock, die Jungs zu unterstützen. Das ist nämlich die beste Art und Weise, wie ihr unsere Arbeit hier unterstützen könnt. Und die Brooklyn Nets unterstützen Moritz Wagners Arbeit mit 19 Millionen Gründen nach, waren es 19? Jetzt habe ich die genaue Zahl. Es waren 19, glaube ich, ne? Ja. 2 Jahre 19 Millionen, Mo Wagner nach Brooklyn. Was halten wir davon?
Ich freue mich aus Sicht von Moritz. Es hat sich angedeutet, dass er keine Zukunft in Orlando haben wird. Und dass er jetzt so viel Kohle bekommt von den Nets, ist überraschend. Aber das ist natürlich für ihn sehr, sehr cool, dass er da jetzt so einen Payday hat, auch deutlich mehr Spielpraxis haben wird. Ich denke, es wird ihm auch gut tun, eine größere Rolle einzunehmen. Abseits so ein bisschen, man kann jetzt nicht sagen, das Rampenlicht, wenn wir über die freaking Orlando Magic reden, aber da war ja natürlich schon auch ein bisschen Spotlight und Druck auch für ihn da und viel auch Gerede von uns natürlich auch, dass er seine Minuten da verloren hat, wie seine Rolle aussieht. Und das ist jetzt in Brooklyn womöglich ein bisschen entspannter, auch für ihn. Ich denke, es wird ihm auch gut tun, bei einem Spiel sein, wo er jetzt halt nicht der Bruder vom Franchise-Spieler ist. So. Und dementsprechend, ich glaube, der Tapetenwechsel wird ihm gut tun. Ich finde es natürlich auch jetzt so eine Umstellung ein bisschen weird, dass jetzt Franz und Moritz nicht mehr im gleichen Team sind. Aber ich finde es geil. Ich freue mich drauf. Sicherlich für die Nets jetzt kein absoluter Game Changer. Das ist nichts, was jetzt die NBA-Landschaft verändert. Das ist nichts, was jetzt den Ausblick der Nets, die Zukunft der Nets, das Level der Nets in irgendeiner Art und Weise groß beeinflusst. So realistisch muss man, denke ich, schon sein, aber aus seiner Perspektive, klasse Job, ist zu dem Team gegangen, was am meisten Capspace hat und hat da richtig abgecashed. Wunderbar.
Ja, sehe ich genauso. plus, wie du sagst, die Chance auf mehr Spielzeit. Ich habe kurz mit dem Gedanken gespielt, ist er vielleicht sogar Starter auf der 5, aber ich denke mal, da wird man eher mit einem der Jungen, also Da'Ron Sharp, den man re-signed hat, oder Noah Clowney, der dann vielleicht eine Position runterrutscht, jetzt wo auch Julius Randle damit in der Verlosung ist. Also ich würde vermuten, dass wahrscheinlich Mo weiterhin auch hier in Brooklyn von der Bank kommt. Aber so als Veteran, als Leader, als Locker-Room-Guy mit einer eindeutigen Backup-Rolle, also ich wäre überrascht, wenn er in Brooklyn nicht mindestens 15, 20 Minuten konsequent pro Abend bekommt. Das ist ganz cool und vielleicht kann er sich ja dann profilieren als jemand, der dann im Laufe dieser 2 Jahre für einen Contender wieder interessant wird, wenn irgendein Contender einen Backup-Big sucht. Finde ich auch absolut cool für ihn. Den Deal und die Magic, vielleicht noch kurz ein Wort dazu, ersetzen ihn im Grunde durch Nikola Vucevic, der nach Orlando zurückkehrt nach einigen Jahren Abstinenz. 1 Jahr, 3,9 Millionen Minimum, absolut kein Risiko. Und so als Backup von Wendell Carter, als Stretch-Big für die Bank-Lineups, kann man hier, glaube ich, auch jetzt nicht viel Negatives sagen über den Move, oder?
Sehe ich absolut genauso. Das löst nicht die Probleme der Magic, aber in Kombination mit ihrem neuen Coach kann man das zumindest mal probieren, so in die Saison zu gehen. Ich denke nach wie vor, dass da im Kern was nicht stimmt und sehe nicht, wie man langfristig mit diesem Paolo-Franz-Duo wirklich endgültigen Erfolg haben möchte. Aber man kann es zumindest erstmal probieren, jetzt so in die neue Saison zu gehen mit dem neuen Coach, mit Vucevic. Ich denke, das ist bisher solide, was man gemacht hat.
Dann noch ein paar kleinere Moves im Rapid-Fire-Format. Ich würde gerne in San Antonio anfangen. Julian Champagne, 3 Jahre 45 Millionen, re-signed. Damit hatten wir gerechnet, finde ich völlig fair.
Sehr
geil. Den Vertrag für ihn. Man hat Harrison Barnes gehalten für 1 Jahr 8 Millionen, finde ich auch völlig fair. Ein bisschen mehr als das Minimum, könnte man sagen, vielleicht die ein oder andere Million zu viel. Aber man scheint der Meinung zu sein, dass er als Veteran von der Bank, der spielerisch wahrscheinlich sicherlich nochmal ein Schrittchen zurückgehen wird und der ja auch in den Playoffs schon teilweise aus der Rotation rausgefallen war, dass er hier weiterhin eine wichtige Rolle übernehmen kann. Und dann natürlich der größte Move in Anführungszeichen, Tobias Harris, 2 Jahre 31 Millionen. Was halten wir davon? Wie findest du den Fit von Tobias Harris in San Antonio?
Ich habe jetzt an einigen Stellen schon gehört und gelesen, dass das ein guter Move ist für San Antonio, auch so von Spurs-Fans. Boah, ich weiß nicht. Wir haben so viel über die Offseason der Spurs geredet, dass es eine entscheidende Offseason wird, dass man irgendwas Größeres machen sollte, auch mit den Assets. Und dass man wirklich auch ein bisschen Druck hat, weil man einfach jetzt hier jetzt schon in diesem Title or Bust Window drin ist und das nächste Jahrzehnt auch bleiben wird. Und gibt dir Tobias Harris etwas, was du vorher noch nicht hattest und dringend brauchtest?
Ich finde schon, ja.
Also was?
Wir haben ja schon, diesen gerade Champagne, Keldon Johnson, Harrison Barnes, die Minuten auf diesen Small Forward, Power Forward Positionen. Champagne hat im Großen und Ganzen gut die Playoffs gespielt, aber es gab eben Momente, in denen du dich nicht auf ihn verlassen konntest. Keldon Johnson, sehr schwierig teilweise in den Playoffs. Und Harrison Barnes war halt eigentlich unspielbar. Und dass du in die Minuten jetzt einen Tobias Harris reinschmeißt, der gute Playoffs gespielt hat in Detroit, der nicht unbedingt, der jetzt keine große Usage wegnehmen wird, denke ich, von Castle und Harper und Wemby, der aber ein bisschen ein soliderer, besserer Outlet-Spieler ist als Champagne, Johnson, Barnes.
Was ist ein Outlet-Spieler?
Ein Spieler, der dir dann eben das geben kann, was in den Finals oftmals gefehlt hat. Dass wenn Castle und Harper und Fox in dem Fall, weil er eingeschlagen und einfach nicht gut war, dass wenn die Creation fehlt, wenn denen der Hahn abgedreht wird, dass du dann jemanden hast, der da ein bisschen was übernehmen kann. Und ich glaube, das kann Tobias Harris einfach deutlich besser als Keldon Johnson oder Harrison Barnes oder auch Champagne. Es ist kein Home Run. Ich sage jetzt hier nicht, das ist ein wahnsinnig geiler Move. Aber ich finde es nicht schlecht. Ich glaube, das könnte schon eine Baustelle beheben. Beheben vielleicht nicht, aber verbessern, die Spurs jetzt gerade in diesen Finals hatten.
Sehe ich nicht so richtig. Harris hat ein geiles Jahr gespielt, aber auch in einer Rolle, wo er gefüttert wurde und der Fokus auch der Offense darauf lag, ihn in Szene zu setzen, ihm Touches zu geben und ihm gute Looks zu kreieren. Das wird in San Antonio nicht der Fall sein. Und wir haben das damals bei den Sixers auch immer wieder gesehen gehabt, wenn Harris halt nicht jemand ist, der in Szene gesetzt wird und der wirklich offensiv eine feste Rolle hat und regelmäßig Touches bekommt und im Rhythmus kommen kann und bleiben kann, dann dann kommt da halt nicht viel. Also Harris war halt nie ein Spieler, der so ein bisschen sich in die Ecke gestellt hat und als fünfte Option da einen echten Impact hatte und dann halt auch so Lockdown-Defense gespielt hat. Ist ja schon jemand in meinen Augen, der einen Ball braucht. Und ich weiß halt nicht, inwiefern er an der Seite von Wemby, Castle, Harper und Fox dann jetzt auch noch Touches bekommt und jetzt wirklich Spielzüge für ihn gelaufen werden. Und ob das geil ist, wenn er im Post agiert in 1-gegen-1-Duellen und Midrange-Fadeaways nimmt, wenn Wemby, Castle, Harper und Fox daneben stehen. Das sehe ich halt nicht so richtig. Klar, man ist nicht angewiesen auf seine Defense, aber er ist jetzt kein elitärer Offball-Spieler, Offball-Shooter, Offball-Mover, er ist kein elitärer Defender und ich weiß nicht, ob du in so einem Team halt noch mehr Creation brauchst. Und da hätte ich andere Baustellen, so diese echte Power-Forward-Position. Barnes ist ja eher so ein normaler Wing, so am Perimeter, ist ja jetzt kein Vierer im klassischen Sinne. Da hätte ich den Frontcourt verstärkt vielleicht eher und vielleicht einen richtigen Vierer an der Seite von Wemby besser gefunden. Oder dann wirklich so ein 3-and-D-Wing, was halt Barnes, Digga, was halt Harris beides nicht so ist. Ich sehe durchaus, dass es geiler ist, Tobias Harris Finals-Minuten zu geben, als Harrison Barnes Finals-Minuten zu geben. Aber weil ich jetzt auch mal gelesen habe, wenn es halt bei Castle und Harper und Fox nicht so läuft, dann kann immer noch Harris Pick-and-Roll laufen. Digga, wenn es nicht läuft bei den dreien, wenn sie Pick-and-Roll laufen, dann wird es bei Tobias Harris auch nicht klappen, glaube ich.
Ja.
So, wenn du die drei Guards aus dem Spiel nehmen kannst, dann wird Tobias Harris dich nicht aufschlagen. Dementsprechend, das war schon durchaus auch eine, oder ist eine durchaus wichtige Offseason der Spurs, die entscheidend ist, wenn man jetzt noch Capspace hat, weil Wemby, Carson und Harper noch ihre Rookie-Deals haben, weil sich ja schon auch Baustellen dann offenbart haben in den Finals, generell in den Playoffs. Ich meine, gut, wir haben, die Finals sind jetzt wieder schon ein bisschen her. Wir haben ja in den Finals auch nach jedem Spiel und vor allem nach der Serie auch drüber geredet, was jetzt passieren muss. Und wenn ich dir direkt in unserer Spurs-Ausblick-Folge gesagt hätte, der Move ist halt, Tobias Harris reinzuholen und mit Champagne verlängern, schlägt man dann New York nächstes Jahr? Weiß ich nicht, Digga, weiß ich nicht. Also, ich hasse den Move nicht. Wer weiß, was noch kommt. Aber ich hätte mir mehr erhofft von San Antonio, gerade in Anbetracht dessen, dass halt die Asset-Schatzkiste auch voll ist, so.
Verstehe ich. Wie gesagt, ich würde es auf keinen Fall als Homerun bezeichnen, aber ich bin unterm Strich, glaube ich, schon positiv eingestellt. Was mich jetzt interessieren würde, bist du auf der anderen Seite der Medaille, nämlich die Pistons-Medaille. John Collins, 3 Jahre, 51 Millionen, ist jetzt quasi dann der Harris-Ersatz, den man sich direkt in dem Zuge reingeholt hat. In der Theorie, der Mann hat in den letzten beiden Saisons 40% seiner Dreier getroffen, ist, auch wenn das nicht mehr ganz dieser krasse High-Flyer vergangener Tage ist, aber ist ein Lob-Target, ist ein athletischer Vierer, der sicherlich an die Seite von Cade Cunningham so als Roman ganz gut passen dürfte. Kevin Huerter resigned, 3 Jahre, 27. Bin ich jetzt kein Riesenfan von, aber ist, glaube ich, auch keine Katastrophe. Und Isaiah Joe sich eingesammelt von den Thunder. Auf der anderen Seite Isaiah Stewart abgegeben. Und die Jalen Duren-Geschichte hängt jetzt natürlich noch ein bisschen über allem. Wobei ich davon ausgehen würde, dass er bleibt.
Ja, was hat er für eine Wahl?
Sacramento. Habe ich neulich im Podcast Zach Lowe dazu gesagt. Also er soll ja zu Sacramento gehen und da irgendwie sich ein Angebot abholen wollen. Und Zach Lowe gesagt, die Kings Front Office so, was? Jemand will zu uns kommen? Jemand will zu uns? Boah, geil. Was hältst du von Collins bei den Pistons?
Ich mag den Fit in Situationen, wo ein Jalen Duren eine No-Show ist, im Pick-and-Roll mit Cade Cunningham. Kann es natürlich nicht schaden, jetzt noch einen weiteren Spieler zu haben, der dann eine Screen und abrollen kann, der Athletik reinbringt, der Rim Pressure reinbringt und zumindest auch ein bisschen Shooting Touch. Aber sind die besser geworden, die Pistons jetzt?
Ja, das ist auch eine große Frage.
Und die müssen halt aufpassen, dass sie, ich will jetzt nicht gleich sagen, den Anschluss verlieren im Osten. Aber wenn ich mir gucke, wie viele andere Teams besser geworden sind, die Sixers sind besser geworden, die Raptors sind besser geworden, die Heat sind besser geworden, die Pacers sind jetzt in dem Sinne nicht besser geworden, aber schon irgendwie, weil sie halt einfach zurückkommen und Kelly Oubre jetzt auch da ist, was ich sehr feiere. Dazu vielleicht gleich noch mehr. so, da ist Stillstand Rückschritt in diesem Osten, wenn so viele Teams Moves machen. Und wir haben jetzt schon über sie geredet, ich will jetzt nicht das Fass nochmal aufmachen, aber auch Boston, wir sollten die nicht unterschätzen, die werden richtig, richtig gut sein nächste Saison. Mich würde es nicht wundern, wenn Boston Homecourt holt, erneut. Mich würde es sehr überraschen, wenn sie es nicht holen. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass Boston auf einem Top-4-Platz in der Regular Season landet, ist höher, als dass sie außerhalb der Top-4 landen. Und
das kann gut sein, ja.
Da muss Detroit dann schon echt gucken, weil New York, Boston, Philly, Toronto, Miami und Indiana, irgendjemand habe ich noch vergessen. So, das sind 6 Teams. Es gibt nur 6 feste Playoff-Plätze. Cleveland, wenn die Pistons nicht aufpassen, dann landen die im Play-In. Und das ist natürlich nicht ganz optimal. Und gerade nach solchen Playoffs, die enttäuschend waren, bleibst du auf der Stelle stehen. Nicht gut. Mal gucken, was mit Durant passiert. Mal gucken, was wir noch machen. Wir wollen natürlich jetzt auch die gesamten Off-Seasons nicht am 2. Juli um 13.15 Uhr deutscher Zeit judgen. Aber Danger, Danger.
So ist es. Die Chicago Bulls machen mal wieder Chicago Bulls Sachen. Ich hasse diesen Move sehr. Ich weiß, ich könnte mir vorstellen, du bist nicht ganz so negativ eingestellt. Norman Powell, 2 Jahre, 45 Millionen. Das hat nichts mit Norman Powell als Spieler zu tun. Ich glaube, die Heat hätten Jubelsprünge gemacht, wenn er bei ihnen geblieben wäre. Das wäre ein Team gewesen, vor allem nach der Performance, die er jetzt letzte Saison und den letzten beiden Saisons. Ist der All-Star geworden? Er war All-Star am Ende, gell? Ja, hey, liebe Herr Norman Powell und herzlichen Glückwunsch zu 45 Millionen. Was zur Hölle wollen die Bulls mit Norman Powell? Ich verstehe es nicht. Warum ist jetzt nicht der einzige Fokus, den du als diese Franchise hast, deinen Spieler, der Flashes gezeigt hat, Matas Buzelis, und deinen neuen Rookie, Caleb Wilson, von dem viele überzeugt sind, dass er vielleicht sogar ein Franchise-Changing-Superstar sein kann. Und von mir aus springt dann Josh Giddey da noch rum, weil man sagen kann, hey, Giddey ist ein genialer Playmaker, der kann die Jungs da in Szene setzen und bisschen spaßiger Run-and-Gun-Stil und so. Warum habe ich jetzt Norman freaking Powell in diesem Team, der mir 15 bis 20 Würfe wegnimmt, die ansonsten zu Buzelis oder zu Wilson oder zu jemand anderem gehen könnten? Ja, nee, fühle ich nicht. Ich weiß nicht, ob du es, ich könnte mir vorstellen, du siehst es nicht ganz so negativ, aber
nicht ganz
ich
so.
Fühle es für die Franchise nicht.
Wenn man jetzt Peterson oder so geholt hätte oder Dubanza, was obviously hier überhaupt nicht zur Debatte stand, weil man nur in Anführungszeichen den 4. Pick hatte, wäre eine andere Geschichte. Aber Wilson, und wir haben sehr ausführlich über ihn auch geredet in unserer Draft-Folge, ist ja niemand, der den Ball in seinen Händen braucht. Und ich glaube, das ist das Schlechteste, was du machen kannst, jetzt direkt ihm den Ball in die Hände zu geben. Er ist ja dieser Off-Ball-Spieler, er brilliert als Cutter. Er brilliert, wenn er Closeouts attackiert, wenn er ein Lob-Threat ist. Und da jetzt jemanden reinzubringen, der das Spacing verbessert, der Erfahrung mitbringt, der Struktur in der Offensive auch reinbringt irgendwo, das kann schon helfen. Da sehe ich eher das Problem mit Buzelis, der in meinen Augen deutlich mehr als nur Flash ist. Ich weiß, du wolltest ihn jetzt nicht irgendwie kleinreden oder so, in meinen Augen gezeigt hat. Buzelis ist the real deal. Ich liebe Buzelis. Da jetzt jemanden reinzubringen, der Touches von ihm wegnimmt, ist nicht so super geil, aber auch da, Norman Powell ist ja jemand, der auch abseits des Balles agieren kann. Und ich glaube, dass die Bulls von dem Spacing, von seiner Gravity, von dieser sekundären Creation durchaus auch profitieren können, wenn du schon Giddey hast, der jetzt kein brillanter Shooter ist. Wilson ist kein brillanter Shooter. Buzelis ist jetzt kein Knockdown-Schütze, der jetzt Defense in Angst und Schrecken versetzt. Da ist so ein bisschen Shooting reinzubringen, kurzfristig, ich hasse diesen Move jetzt nicht. Das war jetzt kein Move, wo ich dachte, boah, Digga, was machen die Bulls denn jetzt schon wieder? Sehe ich jetzt nicht als so dramatisch an. Und ich glaube, wie gesagt, dass es gerade Wilson eher hilft, neben mit Spielern zu spielen, die auch eine gewisse Gravity haben zu Beginn seiner Karriere. Und dann kannst du ihn langsam ranführen an mehr Creation. Aber das wird auch erst vielleicht in seinem 2., 3., 4. Jahr in der NBA passieren. Und da ist dann im Zweifelsfall Norman Powell auch schon wieder weg. Und klar, du kannst dein Caps jetzt auch nutzen, um irgendwelche schlechten Verträge aufzunehmen und Assets reinzuholen. Du kannst aber auch Spieler als Free Agent sein und dann zur Deadline für den Pick an irgendeinen Contender weitergeben im Zweifelsfall. Wer weiß, ob sie Powell dann jetzt auch 2 Jahre behalten oder ob man ihm dann nicht vielleicht irgendjemanden andrehen kann, der ein bisschen desperate ist. Dementsprechend habe ich da jetzt kein so großes Limit, verstehe aber durchaus, wo du herkommst.
Ja, du hast mich auch nicht überzeugen können, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja Giddy, der die Fäden ziehen kann. Und du hast Trey Jones von der Bank, der so ein klassischer Ballverteiler-Point Guard ist. Ich verstehe, also Norman Powell hatte letztes Jahr in Miami eine 25er Usage. Ich wäre schockiert, wenn die jetzt in Chicago nicht mindestens auf 28, 29 klettert. Und das finde ich zu viel. Du hast Dillingham da noch rumspringen, den du gerne eigentlich ausprobieren solltest. Ehemaliger Top, was war er, 8er Pick oder so. Ja, ich sehe es nicht, aber ich sehe schon
auch deine Argumentation. Das ist halt auch immer so eine Philosophiefrage, weil ich finde, ich weiß nicht, ob jungen Spielern zwangsweise immer nur so gut getan ist, damit ihnen den Ball zu geben und dann wird das schon. Vielleicht werden
ja junge Spieler. Da bin ich voll bei dir.
Ja, nee, ich will dir auch nicht unterstellen, dass du das gesagt hast, aber dieses Ball aus den Händen nehmen und so, klar, ich verstehe das. Und ich hasse das, wenn Veterans die Entwicklung der jungen Spieler hindern, sag ich mal. Aber das muss nicht immer nur was Schlechtes sein, dass die Usage von jungen Spielern vielleicht nicht ganz so groß ist. Also jetzt direkt, also keine Ahnung, sonst irgendwelchen jungen Talenten, jungen Pointers einfach den Ball zu geben und dann lassen wir die machen und die werden das schon irgendwie finden. Das ist auch nicht immer nur zwangsweise der allerbeste Plan. Manchmal hilft auch mehr Struktur. Manchmal profitieren junge Spieler auch eher davon, dass irgendjemand anderes erstmal die erste Option ist und dann rutschen sie halt von der zweiten, dritten Option im Verlaufe ihrer Karriere, im Verlaufe der Jahre höher in ihre erste Option. Ist halt immer so ein bisschen Philosophie. Wenn du jetzt ein junges Talent hast, ein Point-Guard-Talent, gibst du dem in Jahr 1 den Ball und lässt den machen und hoffst, das kommt? Oder lässt du ihn erstmal als dritte Option agieren, in seinem zweiten Jahr als zweite Option, im dritten Jahr vielleicht dann als erste Option und hast es dadurch ein bisschen, machst ihm dadurch das Leben so ein bisschen leichter. Das ja, weiß man halt immer auch nicht so richtig vorher.
True. Aber wie gesagt, ich mit GD.
Ja, fair.
Der hat so ein Luke Kennard oder so. Der kann dir dann auch ein bisschen was abnehmen.
Ja,
aber fair. Muss halt keine wir 15 Würfel pro Abend nehmen. Naja, du hast gerade Oubre noch angerissen. Willst du noch ein paar Worte zu ihm loswerden bei den Pacers?
Nicht viele. Geiler Deal. Die Pacers sind absolut legit. Ich kann es kaum erwarten, die wieder spielen zu sehen. Bringt Two-Way-Fähigkeiten mit, ist jemand, der in dieses Five-Out-Spacing von Rick Carlisle passen wird, ist jemand, der Athletik reinbringt in dieses Team. Und Oubre da an der Seite von Siakam, Halliburton, Zubac zu sehen. Und ganz ehrlich, wir haben über LeBron geredet, der wird nicht nach Indiana gehen. Aber wenn wir über die 5 Teams reden, bei denen er die besten Siegchancen hätte, abgesehen von New York, OKC und San Antonio, du hast Denver angesprochen, ich habe Philly angesprochen. Ich denke, auch die Pacers müssten hier in so eine Top 5 wahrscheinlich mit rein. Also LeBron an der Seite von Halliburton, Nembhard, Siakam, Zubats fürs Minimum mit Oubre und Nesmith und so von der Bank. Das wäre schon nicht so schlecht, oder?
Das wäre geil. Denkst du, das einzige Mini-Fragezeichen, was ich habe bei dem Move, ich finde den Vertrag überragend aus Teamsicht. 2 Jahre 17 Millionen sind für einen Spieler von Oubres Qualitäten völlig fair. Denkst du, dass er startet? Weil ich würde wahrscheinlich davon ausgehen. Also reden wir dann von Halliburton, Oubre, Nesmith, Siakam, Zubats und rutscht dann Nembhard wieder zurück auf die Bank?
Ich kann es nicht sagen.
Fände ich persönlich geil, basketballphilosophisch. Ich glaube, Nembhards perfekte Rolle ist ein Guard von der Bank.
Ja.
Und dann hast du noch Toppin und McConnell und entweder Ben Shepard oder Jarvis Walker, Jay Huffers Backup Big. So, das sieht schon alles echt gut aus. Ich weiß nicht, ob man das Nembhard so gut verkauft kriegt, dass er jetzt zurück in die Bankrolle muss, nachdem er eigentlich ja schöne Breakouts hatte und so.
Aber ich würde es nicht wundern, wenn Nembhard getradet wird.
Vielleicht, ja.
Gerade weil ja auch dieser sehr teamfreundliche Vertrag auch nicht unendlich lange gehen wird. Zu Oubre. Ich zahle doch lieber Oubre 17 Millionen für 2 Jahre als Sexton 19 Millionen für 2 Jahre, wenn ich die Lakers bin. Yeah, true. Du hast dann deinen Two-Way-Spieler, machst das für die Wing-Tiefe, du machst das für die Defense und du kannst mir doch nicht erzählen, dass Oubre nicht lieber an der Seite von Luka in L.A. spielt, als in Indiana. Das kannst du mir nicht erzählen, oder? Ich kann es nicht glauben und das ist dann halt, das wäre halt so ein richtig geiler Deal gewesen. Oubre zu den Lakers.
Verstehe ich.
Tja, naja. Was haben wir noch?
Ganz kurz vielleicht noch Houston. Bogdan Bogdanovic, 1 Jahr und natürlich vor allem Marcus Smart, 2 Jahre 13 Millionen. Wo ich mich auch gefragt habe, wenn das der Vertrag ist, den Marcus Smart jetzt bekommt, wären die Lakers vielleicht auch gut beraten gewesen, den einfach zu halten?
Ich glaube, die Lakers wollten jünger werden. Austin Reeves ist jetzt der Älteste mit seinen 28. Das scheint ein ganz klarer Fokus gewesen zu sein. Aber der Smart-Abgang tut auf jeden Fall weh. Und er wird den Rockets auf jeden Fall helfen. So als Connector, als jemand, der auch mal ein bisschen Ballhandling übernehmen kann. Dass Shepard vielleicht den Ball nicht vortragen muss in einem wichtigen Playoff-Game in der letzten halben Minute, dann kann er das machen. Aber macht die Rockets jetzt auch nicht zu einem Contender.
Ich bin sehr gespannt auf die Rockets, jetzt wo Van Vliet zurückkommt. Aber ich bin auch der Meinung, um wirklich wieder angreifen zu können, müssten sie wahrscheinlich mehr machen, als Marcus Smart reinzuholen. Aber es ist ein guter Move auf jeden Fall. Auch die Komponente, dass er jetzt mit Ime Udoka wieder reunited ist und so, das macht schon sehr viel Sinn. Und zu dem Preis.
Ja, für so ein junges Team ist er auf jeden Fall auch jemand, zu dem man vielleicht besser aufblickt als zu dem Kevin Durant. Jemand, der da auch ja ein bisschen Erfahrung mit reinbringt und so ein richtig cooler Leader auch ist. Auf dem Parkett und abseits davon.
Ja, ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ah, Santi Aldama vielleicht noch ganz kurz?
Boah, habe ich gar nicht groß eine Meinung zu.
Es hat mich ein bisschen gewundert, dass die Grizzlies sich einfach so von ihm trennen. Ich verstehe den Gedanken, dass er halt einfach wahrscheinlich ein bisschen zu produktiv ist für die Rebuilding-Richtung, in die man gehen will. Mit AJ Johnson holt man sich einen Dude rein, der vielleicht noch Potenzial hat. Für Dallas finde ich es nicht schlecht, so ein produktiver, versatiler Wing an die Seite von Cooper. Finde ich jetzt für beide Seiten nicht wahnsinnig geil, aber auch für beide Seiten nicht schlecht. Und ansonsten, ich glaube, dann haben wir es. Dann haben wir es, denke ich. Wir warten sehr gespannt auf die LeBron-Bombe und wir warten, ob da vielleicht drumherum noch was anderes passiert. Ich denke mal, wenn es jetzt die LeBron-Entscheidung bekannt werden sollte in den nächsten 2-3 Tagen, dann wird es eine Supporter-Folge geben, oder? Dann hüpfen wir vor die Mikes und sprechen über das neue Reich des Kings. Wenn ihr das nicht verpassen wollt und wenn ihr, wie gesagt, die Analyse zum Ja Morant-Trade von vor ein paar Tagen hören wollt, gerne vorbeischauen, patreon.com/doublestepback. Link wie immer in der Folgebeschreibung, ebenso wie der Link zu Holy. Gönnt euch gerne die brandneuen Coffee-Milkshakes, sehr zu empfehlen. Und dann, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Macht's gut. Double Step Back out. Ciao.
Ciao.